Der Befund, den der Arzt auf dem Röntgenschirm sah, war so eindeutig wie erschreckend. Es gab keine Hoffnung mehr für den, der da vor ihm lag. Der Mediziner versuchte Haltung zu bewahren. Er kannte den Mann seit vielen Jahren, er mochte ihn gern. Und jetzt brachte er es nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen. Eine verschwiegene Wahrheit. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig. Und damit wollte er sagen, es bleibt nicht folgenlos, wenn eine Wahrheit verschwiegen wird. Es bleibt nicht folgenlos für den, der sie verschweigt und für den, dem sie verschwiegen wird. Eine verschwiegene Wahrheit wird giftig. Es gibt verschiedene Gründe, eine Wahrheit zu verschweigen. Manchmal verschweigt man die Wahrheit, weil man fürchtet, sie könnte den anderen verletzen oder kränken. Oder total entmutigen, und das will man ihm nicht zumuten. Oder weil man es einfach nicht übers Herz bringt, die Wahrheit zu sagen. Manche Wahrheiten werden deshalb verschwiegen, weil man sich durch das Aussprechen dieser Wahrheit vielleicht selbst unbeliebt machen könnte. Oder weil man sich der Wahrheit nicht ganz sicher ist und nicht weiß, ob man sie aussprechen kann, ob das abgedeckt ist. Oder manche Wahrheit wird auch deshalb nicht ausgesprochen, weil man nicht will, dass eine kostbare Wahrheit verlacht und verhöhnt wird. Der Karfreitag verkündigt eine Wahrheit, die damals an jenem Tag öffentlich vor aller Welt ausgestellt wurde. Man kann sie jetzt nicht mehr zurücknehmen, man kann sie nicht mehr auslöschen. Und doch wird bis heute immer wieder versucht, diese Wahrheit zu verschweigen, diese Wahrheit zu verstecken, diese Wahrheit zu unterdrücken oder sie wenigstens abzuschwächen und umzudeuten. Auch damals, am ersten Karfreitag, war diese Wahrheit nicht neu. Bereits mehr als 700 Jahre vorher hatte der Prophet Jesaja sie mit den berühmten Worten formuliert, die sie auch auf ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben. Jesaja 53, Verse 4 bis 6 über den Messias, der kommen würde. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, Jesaja 53, Vers 4, und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde, Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Der Messias wird an unserer Stelle zerschlagen. Zermartert. Warum muss das so sein? Was ist los mit uns? Warum muss einer, weil er an unsere Stelle tritt, so etwas erdulden? Und die Antwort finden wir nochmal ca. 700 Jahre vor Jesaja, nicht bei Mose. Im 90. Psalm, auch da haben sie einen Auszug auf ihrem Blatt. Ich lese noch die beiden Verse davor, Verse 5 und 6. Wo Mose die ganze Vergänglichkeit unseres Lebens beschreibt. Und wo er sagt, du lässest sie, also die Menschen, dahin fahren wie einen Strom. Psalm 90, Vers 5. Sie, also das gilt für uns alle, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Und dann sagt Mose, warum das so ist. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Da fragt der Gottesmann, woher kommt es, dass wir Menschen so vergänglich sind? Und er sagt, das ist dein Zorn. Liebe Gemeinde, der Zorn Gottes, das ist die verschwiegene Wahrheit, die uns am Karfreitag unausweichlich gegenübertritt. Unübersehbar, wenn wir den Blick auf das Kreuz richten und sehen, was dort geschah. Und wenn wir dann weiterfragen, was heißt das eigentlich für uns persönlich? Wilhelm Busch hat ein Buch mit Passionspredigten überschrieben mit dem Titel Es geht am Kreuz um unsere Not. Und wenn wir also heute Morgen fragen, warum musste es den Karfreitag geben? Warum musste das Kreuz sein, an dem Jesus starb? Dann ist eine, nicht die einzige, aber eine Antwort darauf der Zorn Gottes. Spätestens am Karfreitag lässt sich diese Wahrheit nicht mehr verschweigen. Und darum wollen wir in den nächsten Minuten versuchen, den Zorn Gottes ein wenig besser zu verstehen. Die Bibel sagt uns viel darüber. Und das ist schon der erste Punkt, wenn Sie mitschreiben wollen. Erstens, der Zorn Gottes wird ausführlich offenbart. Das ist unser erster Punkt heute Morgen. Der Zorn Gottes wird ausführlich offenbart. Und zwar sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Nehmen Sie sich zu Hause mal eine Konkordanz und schauen Sie nach unter den Stichworten Zorn oder Gericht. Da werden Sie ausgiebig fündig. In beiden Testamenten. Wir lesen von Gottes Gericht über Adam und Eva im ersten Buch des Alten Testaments bis hin zum Gericht über Babylon im letzten Buch des Neuen Testaments. Und dann finden wir immer wieder Passagen wie diese aus Jesaja 13, zum Beispiel Vers 3. Ich habe meinen geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen, sagt Gott, zu meinem Zorngericht. Und dann weiter, Jesaja 13, Vers 11. Und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und dann Vers 13. Darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn der Heerscharen, und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Und sie werden sein wie verscheuchte Gazellen und wie Schafe, die niemand sammelt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen. Oder lesen wir als ein weiteres Beispiel Nahum 1, der Prophet Nahum, Kapitel 1, Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt es gewiss nicht ungestraft. Und dann Vers 6, Nahum 1, Vers 6. Wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Oder erinnern wir uns an 2. Könige 23. Das sind, wie gesagt, nur einige wenige Beispiele. 2. Könige 23, da gab es gerade noch mal so ein Aufflackern der Umkehr unter Josia. Und doch lässt Gott seinem Volk ausrichten, doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zornes, womit er über Juda erzürnt war, um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Das ist einige Beispiele aus dem Alten Testament. Jetzt könnten wir im Neuen Testament so weitermachen. 2. Thessalonicher 1, Vers 8 etwa. Da wird von Jesus gesagt, er wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Oder Epheser 2, Vers 3, wo Paulus über die Christen im Rückblick sagt, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen Menschen. Und weiter, Epheser 5, Vers 6, da schreibt der Apostel, lasst euch von niemand mit leeren Worten wieder verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Viele weitere Beispiele. Was ist mit Zorn gemeint? Wir müssen uns klar machen, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf und dass es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Gottes und unserer Persönlichkeit gibt, weil Gott uns nach seinem Bilde geschaffen hat. Nur der Unterschied, der große, große Unterschied ist der, bei Gott ist alles ungetrübt durch Sünde. Bei Gott ist Liebe völlig rein. Bei Gott ist Zorn völlig rein. Und deswegen bedeutet Zorn eben nicht unbeherrschter Ärger oder dass Gott im Affekt seine Haltung verliert gewissermaßen oder dass Gott sein Mütchen kühlt oder dass Gott außer sich ist. Nein, niemals. Zorn bedeutet niemals bei Gott ungebremste Wut oder ungezügelter Eifer. Sondern die Bibel macht deutlich, Gottes Zorn, das ist Gottes gezielte, konsequente Ablehnung von allem Bösen. Weil er Gott ist. Gottes Zorn, das ist Gottes tiefe Abneigung gegen alles Böse und Schändliche. Gottes kompromisslose Gegnerschaft zu allem, was zerstört. Gottes Nein zu jeder Auflehnung gegen ihn, den Heiligen. Gottes Zorn, das ist Gottes entschlossene Reaktion auf Sünde, auch auf unsere Sünde. Und deshalb ist Gottes Zorn der Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit und damit notwendiger Bestandteil seiner moralischen Vollkommenheit. Gott wäre moralisch nicht vollkommen, wenn er nicht im Zorn gegen die Sünde handeln würde. Und deshalb ist Gottes Zorn wiederum untrennbar mit Gottes vollkommener Heiligkeit verbunden, so wie Jesu Sündlosigkeit untrennbar mit Gottes vollkommener Heiligkeit verbunden war. Und Paulus hat gesagt, dass Gottes Zorn offenbart wird. Gottes Zorn wird ausführlich offenbart. Und die Kernstelle dazu, Sie werden sich noch daran erinnern, ist Römer 1, Vers 18. Ich will das nur mal kurz in Erinnerung rufen. Sie können diesen Abschnitt ja ausführlich über unsere Homepage nachhören, in der Predigt über diese Stelle aus unserer Römerreihe, wo Paulus sagt in Römer 1, Vers 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Und vorher hatte Paulus noch das Evangelium zusammengefasst. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Alle. Und dann kommt unmittelbar Vers 18, als würde Paulus sagen, ja, warum müssen wir überhaupt gerettet werden? Und die Antwort ist Gottes Zorn, darum müssen wir gerettet werden. Und Gottes Zorn wird ausführlich dann offenbart, auch in Römer 1, 18 bis 3, 20, ausführlich offenbart. Und wie offenbart Gott seinen Zorn? Gott offenbart seinen Zorn durch sein Wort. Römer 2, Vers 5 zum Beispiel sagt Gott, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns, also für den großen Gerichtstag Gottes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und Gott offenbart seinen Zorn aber noch anders. Gott offenbart seinen Zorn, ja, durch die Eigendynamik der Schuld. Auch das macht Paulus deutlich. Auch dadurch offenbart Gott seinen Zorn, dass er den Menschen in seine eigene Schuld hinein gehen lässt und den Menschen seinen Willen gibt. Schuld hat eine zerstörerische Wirkung und Gott überlässt die Menschen ihrer Schuld. Er lässt das Böse ausreifen. Er übergibt uns unseren eigenen Wegen. Und darum sind alle Träume von einer besseren Welt gescheitert, einer besseren Welt ohne Gott, weil die Schuld früher oder später immer sich selbst zerstört. Unter welchem ideologischen Vorzeichen auch immer. Ein Ausleger hat gesagt, Gottes Zorn wird nicht durch sein Eingreifen, sondern auch durch sein Nicht-Eingreifen wirken, indem er Männer und Frauen ihre eigenen Wege gehen lässt. Und das macht Paulus auch in Römer 1 so deutlich, wo er immer wieder sagt, Gott hat sie dahingegeben, Vers 24, in die Begierden ihrer Herzen und zur Unreinheit. Und Vers 26, Römer 1, darum hat Gott sie dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Und Vers 28, Gott hat sie dahingegeben in ihre unwürdige Gesinnung. Gott überlässt den Menschen dem, was der Mensch in seiner sündigen Dynamik will gegen Gott. Und auch so offenbart Gott seinen Zorn und zeigt, wohin die Sünde führt. Aber manchmal offenbart Gott seinen Zorn auch durch direktes Eingreifen. Und das hat in der Geschichte immer wieder solche Zeitpunkte gegeben. Als Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hat, da hat er seinen Zorn offenbart. Als er die Sintflut zu Noahs Zeitgenossen schickte, als er Sodom und Gomorra zerstörte wegen ihrer Sünde, als Pharaos Armee im Roten Meer unterging. Gott offenbart seinen Zorn ausführlich. Und die ganze Bibel ist voll davon. Und Paulus sagt, wenn du wirklich deine Situation verstehen willst, du Mensch, dann sieh genau hin. Schau in die Geschichte und schau in die Bibel und schau, was passiert, wenn du dir selbst überlassen bleibst. Und dann sieh, was die Sünde ausrichtet. Gottes Zorn ist unübersehbar und Gottes Zorn wird ausführlich offenbart. Und Paulus beendet ja dann diese große, große Argumentation in Römer 1, 18 bis 3, 20. Etwa in Vers 19, Römer 3, Vers 19, indem er sagt, wo das hinführt, damit jeder Mund verstopft werde. Also jeder Mund, der sich gegen Gott frech auflehnt und frech selbst behaupten will. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das ist Gottes Urteil über den natürlichen Menschen, über jeden Menschen, der über diese Erde geht. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und wir finden das auch zusammengefasst in Johannes 3, Vers 26, Vers 36. Auch den Vers haben Sie vor sich auf dem Zettel, wo Johannes sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Da steht nicht, der Zorn Gottes kommt irgendwann in ferner Zeit mal über ihn, sondern er bleibt über ihm. Das heißt, er ist schon über ihm. Gottes Gericht ist über ihm und Gottes Gericht wird dann in Zukunft endgültig sich auswirken. Das lesen wir dann in der anderen Stelle, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Auch den haben sie noch dort abgedruckt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt, der uns, also uns, die wir an ihn glauben, errettet vor dem zukünftigen Zorn. Nämlich vor jedem zukünftigen Zorn, die jene erwartet, die sich erdreisten, ohne Jesus vor ihrem Schöpfer bestehen zu wollen. Das ist die Situation. Also, liebe Gemeinde, der biblische Befund ist so eindeutig, wie er nur eindeutig sein kann. Und ich habe Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt dessen gezeigt. Gottes Zorn wird ausführlich offenbart. Und trotzdem stehen wir zugleich vor einer zweiten Tatsache. Und das ist unser zweiter Punkt. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet. Das ist das Zweite. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet. Und damit meine ich, die Menschen betreiben viel Aufwand. Die lassen es sich einiges kosten, um diese Wahrheit zu leugnen und sie in ein schiefes Licht zu rücken. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet, sie zu verdrängen. Das beginnt schon im Alten Testament. Wissen Sie, was das Markenzeichen der falschen Propheten war? Dass sie Gottes Zorn geleugnet haben. Wir finden das zum Beispiel in Jeremia 6, Vers 10, Vers 14, wo es heißt, vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Lügen um. Das sind also die Lügenpriester, die Lügenpropheten. Und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo doch kein Friede ist. Das ist die Leugnung des Zornes Gottes, die Verharmlosung des Wesens Gottes. Und dann heißt es dann dagegen in Vers 19, Jeremia 6, Vers 19, siehe, ich will Unheil über dieses Volk kommen lassen, die Frucht ihrer Gedanken, denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet. Das ist das Kennzeichen, das ist das Markenzeichen der falschen Propheten. Und überlegen Sie mal, was haben zum Beispiel Jesaja oder Jeremia oder Hesekiel dafür leiden müssen, dass sie Gottes Gericht angekündigt haben? Was hat man sie fertig gemacht? Denken wir an diese grauenvolle Szene, die in Jeremia 36 beschrieben wird, wo dem König Joachim eine Schrift von Jeremia überbracht wird, in der das Gericht Gottes angekündigt wird. Und was macht der König? Er zerschnippelt ein Blatt nach dem anderen von dieser Schriftrolle, wenn es gelesen wurde, und schmeißt es in das Feuer. Er macht sich lächerlich und lustig über den Zorn Gottes. So geht die Menschheit mit dem Zorn Gottes um. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet. Der König Joachim hat sogar den Text eigenhändig von einem Mitarbeiter zerschnippeln und ins Feuer schmeißen lassen. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet mit unterschiedlichsten Motiven. Die einen leugnen ihn, um ihr Gewissen zu beruhigen, weil sie sagen, wir haben keine Buße und keine Umkehr nötig, wir brauchen das nicht. Einige leugnen Gottes Zorn, weil sie ein humanistisches Vorurteil darüber haben, wie Gott zu sein habe, was Gott dürfe und was Gott nicht dürfe. Und selbst manche, die Gottes Zorn eigentlich prinzipiell akzeptieren würden, weil sie da noch so eine gewisse Bindung an die Bibel haben, ja, sie fürchten, Gott könnte in ein schiefes Licht geraten, wenn man über seinen Zorn redete. Sie fürchten, es könnte Gottes unwürdig erscheinen, über seinen Zorn zu sprechen. Und dann lassen sie es lieber und umgehen es wie die Katze den heißen Brei. Man will die Zeitgenossen nicht verschrecken, das ist das Motiv von einigen anderen. Und man fürchte, wenn man ihnen das Evangelium so ausrichtet, wie Gott es uns gegeben hat, könnte das nicht ganz passen. Gottes Evangelium passt nicht ganz für die Menschen, wenn sie zu Gott kommen sollen, so denkt man. Und dann gibt es so Argumentationen, dass man sagt, die Menschen sind in sich schon gebrochen und verunsichert genug. Und deswegen ist es psychologisch nicht ratsam, vom Zorn Gottes zu reden. Die haben schon genug mit sich selbst zu tun. Da muss man erstmal ein bisschen Empathie walten lassen. Und das lässt sich ja mit dem Zorn Gottes schlecht in Übereinstimmung bringen, denken die. Und viele kritische Beobachter merken das. Das ist hochinteressant. Der Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz hat kürzlich in einem Beitrag für den Südwestrundfunk eine erstaunliche Analyse formuliert. Er hat gesagt über die Situation der Kirche, man lässt sich zwar noch von der Jesusgeschichte rühren, aber vom jüngsten Gericht will niemand mehr etwas hören. sagt der Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz. Und dann weiter: aus Gott ist der liebe Gott und aus Jesus ist ein guter Mensch geworden, gewissermaßen ein Integrationsbeauftragter höherer Ordnung. Aber wer den Lehrer und Sozialarbeiter Jesus lobt, will den Erlöser Jesus Christus verdrängen. Und wozu führt das in der Verkündigung? Noch einmal Bolz, er sagt, der Pfarrer tritt immer häufiger als Gutmensch auf. Und das heißt in der Sprache des Neuen Testaments als Pharisäer. Dabei missbraucht er seine Predigt für einen sentimentalen Moralismus. Zitat Ende. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet. Ein anderes Beispiel für die aufwendige Leugnung von Gottes Zorn ist diese EKD-Denkschrift, also der Evangelischen Volkskirche, die anlässlich des Reformationsjubiläums über die Rechtfertigungslehre veröffentlicht wurde. Und dort wird über den Zorn Gottes gesagt, ja, das sei typisch fürs Mittelalter gewesen, dieses Denkens, diese Vorstellung, wie man das nennt, dass Gott alle Menschen zur Rechenschaft zieht. Und dann heißt es, der Zorn Gottes, das sei für die heutige Mehrheitsfrömmigkeit nicht charakteristisch. Also der Zorn Gottes ist quasi abgewählt von der Mehrheitsfrömmigkeit. Und weiter sagt diese offizielle EKD-Studie, uns ist auch das übersteigerte mittelalterliche und in der reformatorischen Bewegung meistens beibehaltene Bild von Gott als einem Gerichtsherrn, der wie ein absolutistischer Monarch unumschränkt herrscht, tief problematisch geworden. Also uns, den Herren und Damen wahrscheinlich, Schreibern dieser EKD-Studie, ist es zutiefst problematisch geworden. Das ist ja ein doller Befund. Und dann heißt es weiter, was kann das für Menschen des 21. Jahrhunderts bedeuten, die nicht so sehr von Ängsten vor einer Hölle nach dem Tode geprägt sind, sondern eher die Hölle auf Erden fürchten? Also merken Sie, hier wird überhaupt nicht gefragt, was sagt eigentlich Gott? Kann Gott überhaupt irgendwas sagen über die Wirklichkeit? Sondern hier wird einfach von der Befindlichkeit der Menschen, wenn sie das hören, ausgegangen. Man könnte sagen, das ist eine Art Pipi-Langstrumpf-Theologie, die hier verbreitet wird. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und hier müsste man sagen, ich male mir Gott, wie er mir gefällt. Das ist Pipi-Langstrumpf-Theologie auf niedrigstem Niveau, die hier im EKD-Namen verbreitet wird. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Gottes Zorn aufwendig geleugnet wird. Aber wir müssen nicht nur zu EKD gucken. In der uns ja in vielen nahestehenden evangelikalen Zeitschrift Idea Spectrum erschien vor kurzem ein Interview mit Thorsten Hebel. Thorsten Hebel hat früher bei Jesus House gepredigt. Das ist war die Jugendveranstaltung von Pro Christ. Und er hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Freischwimmer, wo er im Grunde genommen sich von seinem früheren Glauben lossagt. Also er bleibt schon noch irgendwie in der Szene. Er sagt auch, ich plane gerade eine Evangelisation mit Eckhard Krause und Alexander Gard und so. Er macht irgendwie weiter und doch hat sich alles verändert. Und das macht sich in diesem Interview sehr deutlich fest an der Frage, wie er zum Problem der Sünde und dem Zorn Gottes steht. Da sagt er, Zitat, also Thorsten Hebel im Idea-Interview, Idea Spectrum Nummer 6, Jahrgang 2016, also ist ganz frisch noch. Ich glaube nicht, dass wir ständig hören müssen, was falsch ist an uns und dass wir Sünder sind. Anstatt sich dauernd mit Hölle und Gericht zu beschäftigen, setze ich auf eine wertschätzende, positive Kommunikation. Ich setze auf die Stärken der Menschen. Ich weiß, dass es eine Fraktion gibt, die von der Sünde nicht genug hören kann. Das sind oft Menschen, die sich selbst als sehr gerecht empfinden, weil sie angeblich die einzig wahre Sichtweise besitzen und den Menschen von oben herab sagen, was richtig und falsch ist. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Sorry, das ist keine Stilfrage, Thorsten Hebel. Merken Sie, was hier geschieht. Hier wird gesagt, wer von der Sünde redet und wer die Hölle und das Gericht Gottes ernst nimmt, der macht das eigentlich deshalb, weil er in seinem Herzen selbstgerecht ist und weil er gerne den Daumen drauf hält. Und deshalb ist die wahre Frömmigkeit eigentlich die das nicht mehr so sagt, sondern die auf die Stärken des Menschen setzt. Der Zorn Gottes wird aufwendig geleugnet, auch in diesem Idea-Interview. Dann hat Idea jetzt in Nummer 12 2016 gleich noch eine weitere Ladung hinterhergeschickt und Rolf Wischnert, den Theologen, einen Artikel schreiben lassen, in dem er die These vertritt, dass auch Judas im Himmel wohl zu erwarten sei. Er habe ja immerhin bereut. Und deswegen wird auch Judas nachträglich dann gewissermaßen in den Himmel geschrieben. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet. Und wir Menschen haben ein breites Instrumentarium an Begründungen entwickelt, warum man Gottes Zorn nicht ernst nehmen muss. Und warum man das noch mit moralisch erhobenem Zeigefinger vertreten kann. Und da hinein kommt jetzt Karfreitag. Und an diesem Tag sorgt Gott selbst dafür, dass sein Zorn uns Menschen nicht vernichten muss. Und das ist das Dritte, was uns die Bibel über den Zorn Gottes sagt. Gottes Zorn wird ausreichend gestillt. Also Gottes Zorn wird ausführlich offenbart. Gottes Zorn wird aufwendig geleugnet. Aber, und das ist jetzt das Gute, Gottes Zorn wird ausreichend gestillt, wirksam gestillt, stimmig gestillt. Man könnte auch sagen, Gottes Zorn wird authentisch gestillt. Die Ahnung gibt es ja in vielen Religionen, dass die Menschen meinen, sie müssten Opfer bringen, um die Gottheit, wen immer man sich dann als Gottheit denkt, zu besänftigen. Dass diese Ahnung steckt im Menschen drin, dass er irgendwie sich doch vor Gott in ein etwas besseres Licht rücken muss. Und sogar ganz aufgeklärte Menschen, die Religion eigentlich ablehnen würden, versuchen das, indem sie meinen, sich durch gute Taten selbst in ein besseres Licht zu rücken, etwa gegenüber, ja, sagen wir, dem Weltgewissen. Ja, gute Taten, so ein bisschen will man doch die Sünde abtragen. Da hat man ein etwas besseres Gewissen. Und der Römerbrief, der zieht nun all diesen Versuchen, egal ob sie religiös oder säkular daherkommen, den Teppich unter den Füßen weg. Und er sagt, du Mensch, es gibt nur einen Ort. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo Gottes Zorn wirklich gestillt wird. Wo Gottes Zorn ausreichend gestillt wird. Und dieser Ort ist das Kreuz. Und es gibt nur ein einziges Datum in der Geschichte, an dem das gültig geschah. Und dieses Datum ist der Karfreitag vor ca. 2000 Jahren. Und deswegen schreibt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 2, er, Jesus, ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und deswegen hat Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 gesagt, er wird uns retten vor dem zukünftigen Zorn. Er wird uns retten, haben wir das gehört. Und Römer 3, Vers 24 erklärt, wie Jesus das getan hat. Sie können das ganz ausführlich alles nachhören in unserer Predigtreihe auf beg-hannover.de. Aber ich will einfach zur Erinnerung diese beiden Verse nochmal vorlesen, wo Paulus das zusammenfasst. Römer 3, Vers 24 und 25a. Da sagt er, wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt, also freigesprochen, von der Verlorenheit erlöst, zu Bürgern des Himmels. Wodurch? Durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das ist Römer 3, Vers 24 und 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Gottes Zorn, seien Sie getrost, Gottes Zorn wird ausreichend gestillt, weil Jesus sich als Sühnopfer zur Verfügung stellt. Das ist einzig, aber es ist völlig ausreichend. Und was bewirkt Jesus damit? Jesus bewirkt damit, dass Gottes Zorn abgelenkt wird von uns, weil es hundertprozentig auf ihn gelenkt wird und ihn total trifft. Gottes Zorn wird ausreichend gestillt, dadurch, dass Jesus stellvertretend unsere Sünde sühnt, dass ihn mit voller Wucht der Zorn Gottes trifft. Er wird zum Fluch für uns, sagt Paulus, Galater 3. Und damit wird die Schuld ausgelöscht. Er trägt meine Strafe. Der Zorn Gottes wird nicht geleugnet, der Zorn Gottes wird nicht verharmlost, sondern der Zorn wird einfach umgelenkt, wenn Sie so wollen, weg von mir auf Jesus. Das geschieht am Karfreitag. Und wer hat das getan? Gott selbst. Verstehen Sie, Gott selbst lädt seinem Sohn meine Schuld auf und deine. Seinem Sohn. Es geht am Kreuz um unsere Not. Man könnte sagen, Gott selbst rettet uns vor sich selbst, nämlich vor seinem Zorn, durch sich selbst, durch seinen Sohn. Gott selbst rettet mich selbst vor ihm selbst, durch sich selbst, nämlich dadurch, dass er das in seinem Sohn auf sich nimmt. Und darum kann jetzt Gott uns alle Schuld vergeben und trotzdem heilig bleiben. Wenn Gott mir vergeben würde, einfach so, hörte Gott auf, Gott zu sein. Das müssen Sie sich mal klar machen. Wir denken, das ist selbstverständlich, dass Gott uns vergibt. Aber Gott würde aufhören, Gott zu sein, wenn er dir vergeben würde und mir. weil er dann sein eigenes Recht brechen würde. Und er kann das tun, weil Jesus für uns bestraft wird. Und die Evangelisten haben für dieses Geheimnis der Stellvertretung immer wieder neue Bilder gesucht, um das deutlich zu machen. Der Evangelist Samuel Keller etwa, der hat von einem Steppenbrand erzählt, den er auf der Krim einmal erlebt hat. Der hat gesagt, nachdem das Feuer einmal gebrannt hatte, dieser Steppenbrand, konnte dort nichts mehr passieren. Und als es dann später an anderen Stellen brannte, konnte man sich auf diesen Ort flüchten, wo es schon mal gebrannt hatte. Und da war man sicher. Und Wilhelm Busch hat das gleiche Beispiel gebracht mit der Synagoge in Essen. Und das ist das Kreuz. Am Kreuz hat Gottes Zorn gebrannt und allein Jesus getroffen. Und darum ist hier der sichere Ort, wenn ringsherum Gottes Zorn brennt und Gottes Gerechtigkeit vollzogen wird, dann gibt es diesen sicheren Ort dort, wo es gebrannt hat. Und das ist das Kreuz Christi. Und damit ist jetzt auch klar, warum Karfreitag sein musste. Verstehen Sie, das ist nicht einfach ein zusätzliches Datum im christlichen Kalender. Es musste sein. Sonst hätte es nur Verdammnis gegeben für uns alle. Und es ist so bezeichnend, dass dieses Muss von Jesus immer wieder betont wurde. Darüber könnte man mal allein eine Predigt halten. Das Muss im Lukas-Evangelium. Ich sage nur mal ein paar Beispiele. Lukas 9, Vers 22. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und getötet werden, am dritten Tag auferstehen. Lukas 12, 49. Ich habe eine Taufe, damit meint Jesus hier als Bild für sein Leiden, womit ich getauft werden muss. 13, 33. Ich muss heute und morgen am folgenden Tage wandeln. Nämlich Richtung Jerusalem zum Kreuz. 17, 25. Zugleich muss er vieles leiden und verworfen werden. 22, 35. Dieses, was geschrieben steht an mir, muss erfüllt werden. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet. Lukas 24, 7. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und wir werden das am Sonntag sehen, wenn wir die Emmaus-Jünger begleiten auf ihrem Weg, auf diesem so spannenden Weg, dass Jesus selbst ihnen sagt in Lukas 24, Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und nochmal in 24, 44, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, dass alles erfüllt werden muss. Verstehen Sie, das ist ein göttliches Muss aus lauter Liebe. Das ist unvorstellbar. Das ist das Dritte, was wir über den Zorn Gottes erfahren. Gottes Zorn wird ausführlich offenbart. Gottes Zorn wird zweitens aufwendig geleugnet und das ist das Wichtigste, Gottes Zorn wird ausreichend gestillt. Und darum kann Paulus dann in Römer 5, Vers 8 und 9 unendlich erleichtert ausrufen. Und bitte hören Sie diese Erleichterung in diesen Versen, dass er sagt, Römer 5, Vers 8 und 9, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Völlig sicher, hundertprozentig sicher. Durch sein Blut, da hätte er genauso sagen können, durch sein Kreuz oder durch Karfreitag. Ausreichend gestillt der Zorn. Wie viel mehr, sagt Paulus, jetzt, wo wir zu ihm gehören, wo wir an ihn glauben, wo wir seine Jünger sind, wo wir ihm nachfolgen dürfen. Er hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. So sehr, dass er sein Leben für uns gab. Und wie viel mehr jetzt, wo wir durch den Glauben zu ihm gehören und sein Blut für uns geflossen ist. Wir werden gerettet werden vor dem Zorn Gottes. Wir, die wir zu Jesus gehören. Und das ist die große Frage, gehören Sie zu Jesus? Gehörst du zu Jesus? Warum kann Paulus sich hier so sicher sein? Weil er weiß, dass zwischen uns Sündern und den Gewitterwolken des Gotteszornes das Kreuz Christi steht. Es steht dazwischen. Und wenn das wahr ist, und es ist wahr, ihr Lieben, dann dürfen wir diese Information nicht verschweigen. Und das ist das Fazit. Sie können es auch als vierten Punkt formulieren. Das Fazit, der Zorn Gottes muss ausgewogen verkündigt werden. Das ist das Letzte. Der Zorn Gottes muss ausgewogen verkündigt werden. Und ausgewogen meint nicht verharmlost, ausgewogen meint nicht in Watte gepackt, ausgewogen meint nicht, man bricht ihm erst die Spitze ab, damit es den Menschen nicht so weh tut. Sondern ausgewogen heißt, der Zorn Gottes muss verkündigt werden in der Differenzierung und in der Kombination, die uns Gott in seiner Offenbarung vorgibt. Das meint ausgewogen. Paulus hat in Apostelgeschichte 20, Vers 27 gesagt, ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das gilt auch für den Zorn Gottes. Ausgewogen. Und das heißt, wenn die Bibel vor dem Zorn Gottes warnt, dann ist das keine eiskalte Standpauke im Stil von Sektenpredigern.
Ihr werdet den Zorn Gottes erfahren, täuscht euch nicht.
Vielleicht irgendwo in der Fußgängerzone. Das ist gut gemeint oft. Und sicher hat Gott das auch schon benutzt, um Menschen zur Erkenntnis ihrer Situation zu bringen. Aber es ist vom Herzen. Jetzt die Frage, mit welchem Herzen mache ich das? Es ist keine eiskalte Standpauke. James Packer hat es einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, wir können über den Zorn Gottes und über die Verdammnis nicht reden, ohne Tränen in den Augen und Trauer in unseren Herzen. Er hat gesagt, wir können darüber nicht reden, with tearless eyes and no pain in our hearts. Aber wir müssen zugleich deutlich machen, es besteht eine reale Gefahr. Verstehen Sie? Wir machen hier keine theologische Begriffsspielerei. Wir sitzen hier heute Morgen im alten Flughafen 18 und währenddessen ist der Zorn Gottes über dieser Welt. Das ist wirklich. Und wir müssen sehen, es besteht eine reale Gefahr, weil Gott wirklich heilig ist und weil die Sünde wirklich schwer wiegt. Und wir Menschen, wir neigen immer dazu, weder Gott noch das Gewicht unserer Verantwortung wirklich ernst zu nehmen. Assis Sproul, der Theologe, hat gesagt, wenn Gott heilig ist und wenn er nur einen Funken Gerechtigkeit besitzt, ja, wenn Gott überhaupt als Gott existiert, wie kann er etwas anderes als zornig mit uns sein? Wir verletzen seine Heiligkeit, wir beleidigen seine Gerechtigkeit und wir machen seine Gnade verächtlich. Tja, wie soll ein heiliger Gott anders reagieren? Und ich finde es immer wieder sehr erschütternd zu hören, was einer wie Jonathan Edwards dazu gesagt hat. Jonathan Edwards gehörte sicherlich zu den großen Intellektuellen im Amerika des 18. Jahrhunderts. Er war Philosoph und Theologe. Er war der Präsident des Vorläufers der Princeton University. Er war ein herausragender Geist. Und die berühmteste Predigt von Jonathan Edwards handelt von unserem Thema. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und hören Sie mal nur einen kleinen Auszug aus dieser Predigt von Jonathan Edwards. Da sagt der Gott, der dich über den Höllenabgrund hält, ähnlich wie du selbst ein Insekt über ein Feuer hältst. Sein Zorn brennt gegen dich wie Feuer. Seine Augen sind reiner, als dein Anblick es erlaubt. Und du bist durch deine Sünde in seinen Augen 10.000-mal abscheulicher, als es die giftigste Schlange in unseren Augen ist. Du hast ihn grenzenlos beleidigt, mehr als je ein widerspenstiger Rebell seinen irdischen König beleidigen kann. Und trotzdem ist es nur seine Hand, die dich festhält und dich nicht in das ewige Feuer fallen lässt. Diese haltende Hand ist der einzige Grund dafür, dass du nicht schon längst dort gelandet bist, ja nicht in diesem Augenblick hineinfällst. Und weiter sagt Jonathan Edwards, o Sünder, bedenke die schreckliche Gefahr, in der du dich befindest. Du hängst wie an einem dünnen Faden. Du selber kannst dich nicht retten. Nichts, was du je an guten Werken getan hast und was du noch tun könntest, kann Gott veranlassen, dir nur einen Augenblick der ewigen Qual zu erlassen. Deine Sünde macht dich schwer wie Blei. Und mit großer Geschwindigkeit rast du der Hölle entgegen. Wenn Gott dich fallen lässt, gibt es nichts, was deinen Fall aufhalten kann. Deine eigene Klugheit, dein Selbstbewusstsein, deine ganze Gerechtigkeit kann dich so wenig halten, wie ein Spinnennetz einen stürzenden Felsen aufhalten kann. Und schließlich sagt Jonathan Edwards, fast jeder natürliche Mensch, der von der Hölle hört, bildet sich ein, er werde ihr entrennen. Er verlässt sich auf sich selbst für seine eigene Sicherheit. Er sonnt sich in dem, was er getan hat. Jeder legt sich in seinen Gedanken zurecht, wie er der Verdammnis entgehen wird und denkt sich wunderbare Entschuldigungen für sich selbst aus. Und jeder denkt, seine Gedanken würden ihn nicht betrügen. Und doch ist es völlig, völlig anders. Soweit der Präsident des Vorläufers der Princeton University. Er hat das sehr klar gesehen und er hat das nicht aus einer sadistischen Freude an der Angst der Menschen so geschrieben, sondern aus Mitleid. Jemand hat gesagt, Jonathan Edwards liebte seine Zuhörer genug, um sie vor den furchtbaren Konsequenzen zu bewahren, die eine Begegnung mit dem zornigen Gott mit sich bringt. Er liebte sie genug, um das zu sagen und sich als hochangesehener Akademiker auch all dem auszusetzen, was damit zu tun hat. Liebe Gemeinde, wenn ein Mensch diese Realität begreift, dann wird klar, warum wir Jesus unbedingt brauchen. Und warum es absolut unverzichtbar war, dass Jesus für unsere Schuld gesühnt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und ich hoffe, Sie verstehen, dass in dieser Realität, erst wenn wir merken, wie verloren wir auf uns selbst gestellt sind, erst wenn wir einsehen, wie schwer das Gewicht unserer Gottlosigkeit wirklich ist, wir sehen das immer nur mit unserer sehr schwammigen menschlichen Brille und wir finden tausend Entschuldigungen. Aber Gott sieht uns so und es zählt Gottes Urteil. Erst dann beginnen wir zu verstehen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Erst wenn wir dieses ganze Gewicht der Sünde sehen, erst dann beginnen wir zu verstehen, wie sehr Gott uns lieb hat. Dass er uns trotzdem nicht aufgegeben hat. Dass er uns, die er so sieht, wie er uns in seinem Zorn aufgrund seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit sehen muss, trotzdem nicht aufgegeben hat. Und dass er für solche Leute, wie wir es sind und wie sie Jonathan Edwards beschrieben hat, seinen eigenen Sohn an dieses grauenvolle Kreuz geschickt hat. Und erst dann verstehen wir, wie tief Jesus hinuntersteigen musste, weil er ja unsere Stelle eingenommen hat, weil er ja mit unserer Schuld getroffen wurde, weil er sich ja dahin genau gestellt hat und sich dahin genau annageln ließ, wo wir hätten sein müssen. Sehen Sie, erst wenn wir Gottes Zorn kennengelernt haben, staunen wir wirklich über seine Liebe. Und darum, wer diesen Zorn Gottes verschweigt, der verharmlost und verkleinert seine Liebe. Paul Washer hat das wunderbar formuliert. Er hat gesagt, du kannst die Schönheit der Sterne nicht am sonnenbeschienenen Mittagshimmel entdecken. Aber nachdem die Sonne untergegangen ist und der Himmel pechschwarz daliegt, dann kannst du den Glanz der Sterne in ihrer vollen Strahlkraft erkennen. Und so ist es mit dem Evangelium Jesu Christi. Erst vor dem Hintergrund unserer Sünde und des Zornes Gottes erkennst du seine wunderbare Schönheit. Und am Kreuz kommt eben dieses beides so wunderbar zusammen. Und deswegen haben das auch die alten Liederschreiber schon genau richtig ausgedrückt, wie wir es gesungen haben. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies beides kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Ich wünsche uns allen, dass uns an diesem Karfreitag dieser Schrecken und dieses Entzücken ganz neu packt. Und schauen Sie, das ist die große Freude, auf die alle ausgewogene Predigt über Gottes Zorn am Ende zielt. Dass Gott uns dadurch sagt, du sollst nicht unter Gottes Zorn bleiben. Du sollst dem zukünftigen Zorn Gottes, du sollst dem endgültigen Gericht, du sollst einer Ewigkeit in der Hölle entrinnen, so wie Noah der Sintflut entkam, weil er in die Arche flüchten konnte. Und er hat's getan, er ist geflüchtet mit seiner Familie. Und deine Arche ist Jesus. Und darum hat Gott es Karfreitag werden lassen, damit du eine Arche hast. Darum hat Gott das Kreuz Jesu mitten in diese Welt gestellt. Darum hat Gott dort, damals, das Feuer seines Gerichtes brennen lassen, damit du jetzt, heute, hier zu Jesus flüchten kannst. Du jetzt, heute, hier zu Jesus flüchten kannst, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Du musst nicht unter Gottes Zorn bleiben. Du hast ihn verdient, genauso wie ich. Aber du sollst dich an seiner Vergebung und an seiner unverdienten Vaterliebe freuen. Wie jener junge Mann, von dem Charles Spurgeon erzählt hat und mit dem ich schließe. Es war zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges im 18. Jahrhundert. Da trat eines Tages ein Soldat in das Zimmer des Richters Arthur. Dieser Soldat, der da kam, war dürftig gekleidet. Auf seinem Angesicht prägten sich unverkennbar Leiden und Entbehrung aus. Der Richter war beschäftigt. Er kannte den Mann nicht, er beachtete ihn kaum. Und dieser junge Mann sagte dann, aber ich habe einen Brief für Sie abzugeben. Und er legte dem Richter ein Papier auf das Pult. Der Richter hatte eigentlich keine Zeit. Aber dann erkannte er auf dem Schreiben dieses Briefes die Handschrift seines Sohnes, von dem er wusste, dass er noch auf dem Schlachtfeld im Krieg war. Und er nahm hastig den Brief und las, was sein Sohn geschrieben hatte. Lieber Vater, der Überbringer dieses Briefes ist ein aus dem Lazarett entlassener Soldat. Er geht nach Hause, um zu sterben. Bitte unterstütze ihn nach besten Kräften, um deines Sohnes willen. Und der Richter erzählte später, welche Empfindungen ihn beim Lesen dieser Zeilen überwältigten. Er sagt, ich schloss den Soldaten in meine Arme. Ich drückte ihn an mein Herz um meines Sohnes willen. Ich ließ ihn im besten Bett des Hauses schlafen und verschaffte ihm alle möglichen Hilfen und Annehmlichkeiten um meines Sohnes willen. Und Spurgeon fügt hinzu, was wird der himmlische Vater tun mit all den armen Sündern, die im Blick auf Christi Versöhnungsopfer, die unter Berufung auf Jesu Kreuz zu ihm kommen und ihn bitten, Herr, nimm mich auf, um deines Sohnes willen. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist. Und dass das wahr ist, worüber wir heute sprechen durften, dass dein Kreuz in dieser Welt gestanden hat und dass du daran gestorben bist für uns. Und dass dadurch der Zorn, der heilige, gerechte Zorn deines Vaters völlig ausreichend gestillt ist und alle, die an dich glauben, gerettet werden. Herr, wenn hier unter uns jemand sein sollte, der diesen Schritt zu dir noch nicht gegangen ist, der noch unter deinem Zorn lebt, dann bitte ich dich, dass du ihm oder ihr es schenkst, dass heute Morgen sein Herz und sein Verstand bewegt wird und dass er erkennt, wie gefährlich es ist, unter deinem Zorn zu leben und wie groß deine Liebe ist, Herr, dass du uns retten willst für Zeit und alle Ewigkeit. Wir beten dich an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.